und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg
und Jochen Labenz aus Siegen.
Für die heutige Folge haben wir uns eine der chronisch entzündlichen Darmerkrankungen als Thema ausgesucht. Wir wollen heute mal über die Colitis ulcerosa sprechen, eine Darmentzündung, die wir nachher noch beschreiben werden, wo sie überall ist. Aber wie der Name schon sagt, sie ist hauptsächlich mal am Dickdarm angekommen und sie fällt zu den generellen chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Da gibt es ja zwei große, die Colitis ulcerosa und den Morbus Crohn. Aber den Morbus Crohn wollen wir heute mal nicht besprechen. Wir wollen es wirklich auf ein Krankheitsbild beschränken. Jochen, die Colitis ulcerosa und der Morbus Crohn, was ist denn das Symptomenbild der Colitis und wie kann man so ein bisschen abgrenzen von anderen Darmerkrankungen?
Also das charakteristische Symptom, was nicht alle Menschen haben, aber sind die blutigen Durchfälle. Durchfälle gehören praktisch immer dazu und bei den meisten Patienten ist auch Blut sichtbar. Das ist oft nicht eine starke Blutung, aber zumindest sieht man das im Stuhl und das treibt die Patienten dann oft zum Arzt. Dann natürlich die erhöhte Stuhlfrequenz, oft auch nächtliche Durchfälle. Es können auch andere Bauchsymptome dann dazukommen, wie Blähbauch, Schmerzen. Eher selten. Ja, also im Wesentlichen ist es tatsächlich blutiger Durchfall, das Leitsymptom für diese Erkrankung.
Wie unterscheidet sich das zum Morbus Crohn? Weil der Morbus Crohn wird ja von vielen Menschen ähnlich wie die Colitis gesehen, weil es eine chronische Darmentzündung ist. Aber kann man es da so ein bisschen abgrenzen oder gelingt uns das eigentlich gar nicht?
Also das gelingt uns klinisch, finde ich, relativ häufig. Patienten mit Morbus Crohn, also dass die mit, sagen wir jetzt über Wochen anhaltendem blutigen Durchfall kommen, ist eher die Ausnahme. Gibt es auch, aber beim Morbus Crohn ist häufig der Schmerz das Problem, was die Menschen zum Arzt treibt. Natürlich auch Stuhlunregelmäßigkeiten dabei, aber der Schmerz, häufigste Lokalisation im rechten Unterbauch, das ist schon etwas, was die Menschen dann quält. Und so von meinem Gefühl her, ohne dass ich das jetzt beweisen kann, ist es oft auch ein unterschiedlicher Typus von Patienten.
Was meinst du damit? Was ist der unterschiedliche Typus? Das interessiert mich.
Also ich finde, dass beim Morbus Crohn viele Patienten oder Patientinnen oft, sagen wir mal, eher so ein lockeres Leben führen. Viele Raucher sind dabei. Rauchen ist ja bei Morbus Crohn einer der wichtigsten Risikofaktoren für einen schlechten Verlauf. Und das ist jetzt ein persönlicher Eindruck. Das kann ich nicht mit Daten belegen. Aber dass das andere Menschen sind, die vielleicht eine andere Lebenseinstellung haben als Patienten mit Colitis ulcerosa. Die Colitis ulcerosa Patienten, die sehe ich oft so als ja, normale, auf ihr Leben, auf ihr Berufsleben oder Schulleben fokussierte Menschen, die, sagen wir mal, nicht oft aus der Reihe tanzen. Also das ist mein persönlicher Eindruck. Ich weiß nicht, siehst du das ähnlich oder ist das für dich eher ein Typus, die Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen?
Nein, ich sehe das ähnlich. Am einfachsten kann man es tatsächlich mit den klassischen Symptomen mehr blutiger Durchfall und mehr Schmerz unterscheiden. Aber ich sehe auch, dass sozusagen das eigene Bauchgefühl einem sozusagen so gewisse Patientenschemata vorschlägt, was dazu passen würde. Und das hast du ja eingeordnet. Und das bringt, glaube ich, die Erfahrung auch so ein bisschen mit sich, dass man manchmal in der Tür schon, bevor der Mensch etwas gesagt hat, das Gefühl hat, diese oder jene Erkrankung tritt ein, ja, also diese soften Faktoren. Ich empfand sie früher als ein bisschen auffälliger, jetzt finde ich sie gar nicht mehr so vordergründig, aber vielleicht, weil ich mich einfach dran gewöhnt habe. Wenn so Menschen mit einem blutigen Durchfall kommen, dann machen wir ja, oder macht ja häufig der Hausarzt im Prinzip erstmal so eine erweiterte Anamnese, weil blutigen Durchfall kannst bei vielen Erkrankungen haben. Da kannst eine Verletzung im Popo haben, da blutet's, die Hämorrhoiden bluten. Du kannst eine akute Gastroenteritis haben, also eine gute Durchfallkrankheit. Du kannst eine protrahierte haben, die mal auch 2, 3, 4, 5 Wochen anhalten kann. Es kann auch was Bösartiges dahinter stecken. Es kann ja auch ein Tumor sein. Das heißt, die Anamnese, die muss schon sehr genau sein. Und bei der Anamnese die findet ja in der ersten Linie erstmal beim Hausarzt statt. Der Hausarzt nicht nur auf den blutigen Durchfall, sondern auch auf die Art und Weise des Bauchschmerzes. Und oftmals auch auf so extraintestinale Manifestationen nennen wir das. Auf welche extraintestinalen Manifestationen achtest du denn, Jochen?
Also, wo ich immer nachfrage, sind Hautveränderungen. Das tritt ja nicht selten auf. Gelenkveränderungen, Gelenkbeschwerden, Gelenkprobleme, Wirbelsäulenprobleme, Augenprobleme. Das sind alles so Dinge, die bei Colitis ulcerosa auftreten und gar nicht mal so selten. Und deshalb gehört das bei mir, wenn Patienten zu mir kommen, jetzt das erste Mal mit einer Darmproblematik, ohne dass ich jetzt weiß, ist es eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, gehören diese Fragen danach eigentlich immer dazu. Und ich bin immer wieder überrascht, die werden oft gar nicht spontan gesagt. Ja, also Hautveränderungen, das sehen die Patienten nicht im Zusammenhang mit Darmveränderungen. Und mir hat mal ein früherer Lehrer gesagt, die Haut ist der Spiegel der inneren Organe oder des Verdauungstraktes und irgendwo ist da ja was Wahres dran. Also Hautveränderung, Verdauungstrakt, Gelenkprobleme, Wirbelsäulenprobleme bei jungen Leuten, finde ich, sollte man auch immer an chronisch entzündliche Darmerkrankungen denken. Ja, und das ist, glaube ich, eine Botschaft, die man weitergeben kann, vielleicht für Menschen, die eben diese chronisch entzündlichen Darmerkrankungen nicht haben und für die diese haben, dass die das in einem Zusammenhang sehen, dass das eine Erkrankung mit unterschiedlichen Symptomen ist. Das ist ja für die Therapie ganz wichtig und es ist, glaube ich, dann auch ganz gut, wenn die Therapie dann möglichst in einer Hand bleibt und man nicht 3 Ärzte oder 4 Ärzte beschäftigt, die alle voneinander nichts wissen. Und die Therapie dann so ein bisschen diffus auseinanderläuft.
Wir haben ja dann, wenn wir sozusagen die erste Runde mit Gespräch und körperlicher Untersuchung erfüllt haben, haben wir ja dann Labordiagnostik. Das ist ja sehr führend bei vielen dieser Magen-Darm-Erkrankungen. Da suchen wir im Blutbild nach Entzündungswerten. Wir suchen im Blutbild aber auch Marker der Mangelernährung, zum Beispiel des Eisenmangels. Wir suchen anderweitige Entzündungswerte wie CRP im Blut. Wir schauen uns Leberwerte an, weil gerade bei der Colitis ulcerosa, wenn jetzt nicht regelhaft, aber doch auch nicht selten, gibt es Lebermitbeteiligungen und wir haben dann auch andere Marker wie Nierenwerte, wie Bluteiweiße, also das Albumin, um einfach zu sehen, wie die Aktivität ist. Bei den Leberwerten, wie oft siehst denn du einen Overlap Colitis und andere Lebererkrankungen und welche fallen dir da spontan ein, so Jochen?
Also insgesamt ist das nicht so extrem häufig, aber insbesondere bei Männern muss man daran denken, dass es dieses Krankheitsbild der primär sklerosierenden Cholangitis gibt, also eine vernarbende Entzündung der Gallenwege, die schwerwiegende Folgen für die Patienten haben kann, indem sie zum Beispiel zu dauerhaften Schädigung der Leber führen, indem sie mit einem erhöhten Krebsrisiko einhergehen, Krebsrisiko auch erhöht bezogen auf den Darm. Das heißt, diese Patienten zu identifizieren und dann eben entsprechend zu diagnostizieren und auch so gut das geht zu behandeln, ist eine wichtige Herausforderung. Das ist so, dass ich glaube 80% etwa sind das Männer. Das ist keine typische Frauenerkrankung. Frauen können das auch bekommen, aber wenn ich persönlich zurückdenke, mir fällt eigentlich keine Frau ein, die eine PSC bei einer Colitis ulcerosa hat, während ich eine ganze Reihe von Männern kenne, die das irgendwo gehabt haben und wo man das doch regelmäßig diagnostiziert. Also es ist wichtig, dass man das macht und es ist wichtig für Patienten mit Colitis ulcerosa, dass sie einfach wissen, sie brauchen eine kontinuierliche ärztliche Betreuung. Es reicht nicht aus, dass man einmal die Diagnose stellt und dann sagt, naja, das ist halt so und ich mache jetzt dies oder das für die Behandlung oder am liebsten höre ich auf mit der Behandlung, sondern das sind eben chronische und nach unserem heutigen Kenntnisstand unheilbare Krankheiten. Die hat man dann und die sind vermutlich, falls nicht irgendwann in der Zukunft Entwicklung kommen, sind sie lebensbegleitend, mehr oder weniger ausgeprägt. Und deshalb ist es, finde ich, ganz wichtig, dass diese Patienten einen Ansprechpartner im ärztlichen Bereich haben, dem sie ihr Vertrauen, wo auch vielleicht die Chemie stimmt, um sie dann durch diese Erkrankung durchzuführen und die richtigen Dinge zur richtigen Zeit macht, entsprechende Untersuchungen oder Überwachungsendoskopien oder ähnliche Dinge. Das ist, glaube ich, ganz wichtig und das ist nicht immer einfach, jungen Leuten das klar zu machen, dass sie jetzt eine Erkrankung haben, die sie jetzt begleiten wird in der Zukunft und mit der man in gewissem Umfang leben muss. Niemand von uns kann ja vorhersagen, wie gut oder wie schlecht man damit lebt. Ja, es gibt ja milde Fälle, es gibt aber eben auch ganz schwere Fälle und das weiß zum Zeitpunkt X kein Arzt dieser Erde. Ja. Machst du das auch so? Bietest du das den Patienten an, dass du irgendwo sagst, okay, wir haben jetzt die Diagnose gestellt und ich würde sie gerne wiedersehen in dem und dem Abstand oder wann immer sie irgendwo ein Problem haben, können sie sich bei mir melden. Also das ist so der Weg, wie ich das mache. Machst du vermutlich
das
auch.
Das mache ich in dem Fall ganz ähnlich. Die Gastroenterologie ist ja eigentlich kein Gebiet, wo wir die Patienten regelmäßig sehen. Ja, viel unserer Maßnahmen ist eine akute Problemlösung und die Anbindung erfolgt beim Hausarzt. Das unterscheidet uns ja von anderen Fachärzten, die man alle 6 oder 12 Monate regelmäßig aufsucht, wenn es zum Beispiel ums Herz geht. Da wird regelmäßig gecheckt. Das einzige Krankheitsbild oder die einzigen Krankheitsbilder, wo ich die Patienten regelmäßig an mich binde, weil ich sage, die sind bei uns einfach richtig aufgehoben, sind tatsächlich die Menschen mit den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen und noch ein paar Speiseröhrenerkrankungen. Aber eigentlich Colitis ulcerosa und Morbus Crohn, denen schlage ich immer vor, dass sie einmal alle 3 Monate zu mir kommen. Bei ganz milde verlaufenden Patienten sage ich auch, das können wir einmal alle 6 Monate machen, weil wir im Prinzip, wenn man einen regelmäßigen Verlauf hat, wenn wir die Medikamente regelmäßig unter Kontrolle haben, wenn wir regelmäßig Laborwerte haben, frühzeitig erkennen können, ob es weiterhin gut läuft oder sehr früh schon Signale haben, wo wir erkennen, es läuft doch nicht so gut und da haben wir eine höhere Sensitivität. Also insofern, dem biete ich das allen an und dann sind wir auch schon bei diesen Dingen, die wir regelmäßig uns anschauen. Es sind nicht nur Blutwerte, sondern es ist auch Stuhlwerte mit dabei. Wir machen ja Stuhl bei der Colitis ulcerosa in der Erstdiagnostik, um einfach abzugrenzen, sind irgendwelche bösartigen Keime im Stuhl mit dabei. Das darf man nicht verwechseln mit Mikrobiomdiagnostik, die man im Internet kaufen kann. Das ist nicht gemeint, sondern es gibt tatsächlich medizinische Stuhldiagnostik, die beim Hausarzt und beim Facharzt nichts kostet. Und da werden tatsächlich bösartige Keime, die auch mal mit blutigem Durchfall einhergehen, ausgeschlossen. Aber man macht in diesem Stuhl auch einen Entzündungswert. Das Calprotectin, das ist ein Marker für weiße Blutkörperchen, also für Entzündungszellen. Und diesen Marker, da habe ich mir angewöhnt, den kontrolliere ich sehr engmaschig, mindestens alle 6, bei vielen Patienten auch alle 3 Monate, weil ich sehr frühzeitig schon erkenne, da spürt es der Patient noch gar nicht, dass im Hintergrund Entzündung schon wieder auftritt und man kann dann mit leichten Regulationen in der oder Adaptationen in der Medikation eigentlich frühzeitig Schübe schon einfangen. Wie engmaschig machst du denn die Kontrollen bei deinen Patienten?
Also ähnlich wie du, wenn jetzt eine Erstdiagnose gewesen ist, dann versuche ich das auch erstmal alle 3 Monate zu machen. Bei den schweren Fällen behalte ich das tatsächlich auch bei, im 3-monatlichen Rhythmus. Und ansonsten gehe ich auf 6 Monate. Das ist aber auch so die Obergrenze. Also ich würde die Patienten schon gerne 2-mal im Jahr sehen. Und dann hängt es natürlich auch von der Therapie ab, wie intensiv oder weniger intensiv ist die Therapie. Es gibt ja auch Therapien, wo die Patienten halt regelmäßig sehen muss zur Durchführung der Therapie. Also alle solche Möglichkeiten gibt es, aber da sind wir beide eng beieinander. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man diese Bindung auch etabliert. Die Patienten sind ja oft junge Patienten und junge Patienten sind ungern krank und gehen auch ungern regelmäßig zum Arzt. Wenn man das aber irgendwo so etabliert hat und die irgendwo merken, so schlimm ist das gar nicht, was der da macht, dann wird das wie so ein Jurfix, ja, um das mal zu sagen. Und das ist, erleichtert uns ja schon, genau wie du sagst, über Calprotectin beispielsweise im Stuhl, dann Verschlechterungen früher zu erfassen, die Therapie früher anzupassen. Und ich bilde mir zumindest ein, damit den Verlauf dann auch günstig zu beeinflussen. Ja, wenn du immer wartest, bis alles irgendwo völlig aus dem Ruder gelaufen ist, dann dauert es oft ja auch Wochen, bis du das wieder eingefangen hast. Ja.
Junge Patienten sind ungern krank, finde ich recht witzig, weil in meiner Sprechstunde habe ich den Eindruck, also auch ältere Patienten sind ungern krank und darüber hinaus habe ich den Eindruck, also keiner möchte ernsthaft krank sein. Also ganz witziger Nebenaspekt. Was wir gut können, ist endoskopieren. Das ist ja letzten Endes eine unserer Haupttätigkeiten und das ist in der Diagnostik der Colitis ulcerosa, zumindest in der Erstdiagnostik mal das A und O, weil wir in der Anamnese und in der Labordiagnostik zwar sehr, sehr gut sein können, aber im Prinzip für die echte Einteilung, was es nun ist, brauchen wir eine Endoskopie. Ja, wir brauchen das Bild, wie schaut die Schleimhaut aus. Die schaut für viele erkennbar sehr typisch entzündet aus. Wir wollen wissen, wie das Verteilungsmuster ist. Eine Colitis beginnt ja sozusagen immer am After und geht dann, wir nennen das kontinuierlich, in den Dickdarm hinein, aber in ganz unterschiedliche Ausbreitung von nur der Enddarm, also die Proktitis, über auf der linken Seite die Proktosigmoiditis oder dann die Linksseitenkolitis oder dann die Pankolitis, ein kontinuierlicher Verlauf. Das ist schon mal sehr tonangebend in der Diagnostik und dann braucht es in der Diagnostik auch die Gewebeproben, also die Untersuchung unter dem Mikroskop, wo uns der Pathologe sozusagen nochmal unterstützt und bestätigt. In den allermeisten Fällen ist die histologische Diagnose sehr, sehr ähnlich zu dem, was man endoskopisch vermutet. Aber gelegentlich gibt es auch mal Diskrepanzen, wo der Pathologe und das endoskopische Bild nicht ganz übereinstimmen. Und gelegentlich gibt es auch mal Colitis ulcerosa Fälle, die eigentlich im Crohn zuzuordnen sind oder ein Mischbild sind. Wie oft siehst du denn diese Mischformen? Wir nennen die ja Colitis indeterminata, wo eine Diskrepanz zwischen Histologie und endoskopischem Befund ist.
Also ich sehe das nicht sehr oft. Ja, in der Literatur wird ja beschrieben, glaube ich, bis zu 15%. Das sehe ich in dieser Häufigkeit nicht, muss ich ehrlich sagen. Man hat immer wieder mal einen Patient, aber aus meiner Sicht ist das durchaus eher ein seltenes Ereignis und kein häufiges Ereignis. Das mag natürlich regionale Unterschiede haben oder auch beim Arzt die Unterschiede liegen. Aber das ist aus meiner Sicht kein wirklich häufiges Problem. Aber es ist eben halt wichtig zu wissen, was es genau für eine Erkrankung ist und vor allen Dingen, wo die lokalisiert ist, weil das ja die Therapie enorm bestimmt, ja, bei der Colitis ulcerosa. Du hast ja ganz andere Therapiestrategien, ob du jetzt eine Proktitis hast, also nur den Enddarm betroffen hast, oder ob du eine Pankolitis hast oder irgendwas dazwischen. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz wichtig. Das, was aus meiner Sicht zurückgegangen ist und auch zum Wohle der Patienten zurückgegangen ist, sind diese Verlaufskontrollen, die man gemacht hat. Und jedes Mal, wenn die Patienten irgendwo im Schub waren, hat man da wieder reingeguckt, um zu gucken, wie ist es denn jetzt ausgedehnt. Das, finde ich, ist Gott sei Dank zurückgegangen. Meistens ist es ja so, nicht immer, aber meistens, dass die Patienten praktisch immer wieder nach dem gleichen Muster einen Schub bekommen. Ja, wenn sie eine Linksseitenkolitis haben, dann haben sie mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit beim nächsten Mal auch wieder eine Linksseitenkolitis. Das kann sich im Einzelfall ändern, aber häufig ist das eben nicht der Fall. Und da hilft uns dann das Calprotectin, einfach sozusagen, liegt jetzt überhaupt ein Schub vor? Und wenn das Calprotectin deutlich erhöht ist, dann besteht da kein Zweifel und dann kann ich erstmal anfangen zu therapieren, ohne dass ich in jedem Fall dann erstmal wieder eine Endoskopie durchführen müsste. Na, machst du das auch so oder endoskopierst du die Leute jedes Mal, wenn sie im Schub kommen?
Nein, ich versuche, und das ist, warum ich so engmaschig die Menschen sehe und das Calprotectin überprüfe. Ich bin da sehr zurückhaltend. Erstens, weil ich auch schon mal diese Lösungen getrunken habe und es ist leider geschmacklich alles nicht sehr berauschend. Und zweitens, es muss medizinisch auch nicht sein. Wenn man die Patienten engmaschig verfolgt, kann man sehr viel Endoskopien sparen. Und wenn man sozusagen zu häufig endoskopiert wird, dann ist man möglicherweise ein unglaublich schwer kranker Mensch oder doch irgendwo gelandet, wo die Versorgung nicht ganz so toll ist. Wir haben jetzt so ein bisschen die Diagnostik besprochen. Es gibt ja dann in der Therapie von der Colitis ulcerosa inzwischen ganz tolle, moderne Wirkstoffe, sozusagen die Ferraris unter der Therapie. Aber der größte Teil der Menschen braucht es ja gar nicht, sondern ein ganz großer Teil der Menschen kommt ja eigentlich mit einer Basistherapie aus. Und ich glaube, zur Abrundung der heutigen Folge wollen wir gerade noch mal so ein bisschen über die Basistherapie reden, die ja sozusagen eigentlich aus Mesalazin, Sulfalazin Präparaten besteht und die man gelegentlich sogar gar nicht schlucken muss, sondern die man sozusagen als Täppchen eingeben kann. Jochen, was ist denn so das basistherapeutische Arsenal, wo wir eigentlich nahezu die Hälfte der Patienten gut abfangen können?
Ja, also für mich und wahrscheinlich für die meisten auch ist das ein Mesalazin-Präparat, das, wie du schon gesagt hast, es in unterschiedlichen Formen gibt und die setzt man ein bei den unterschiedlichen Ausdehnungen der Colitis. Ja, mit einem Zäpfchen kommst du bei einer Proktitis zurecht. Ja, mit einem Schaum, wenn es vielleicht etwas mehr im Enddarm befallen ist. Bei einem Klistier kommst du bei geeigneter Technik bis zur linken Flexur und alles, was darüber hinauskommt, da musst du etwas schlucken, was von oben kommt. Und man kann das auch kombinieren, das macht man dann vom Verlauf abhängig. Aber das sind wunderbare Medikamente, die man ja seit Jahrzehnten kennt, die ein sehr gutes Sicherheitsprofil haben, die gut wirksam sind bei dieser Erkrankung und, das muss man auch noch erwähnen, die einen gewissen krebsschützenden Effekt haben. Und deshalb sind das Präparate, wenn einmal die Diagnose einer Colitis ulcerosa gestellt ist, insbesondere bei den ausgedehnteren Formen, die ja auch mit einem etwas erhöhten Darmkrebsrisiko einhergehen, dass man diese Therapie auch weiterführt, zumeist in geringerer Dosierung, wenn die Krankheit in einer Ruhephase ist. Das ist nicht immer einfach zu vermitteln. Die meisten Patienten denken so, jetzt habe ich das Ziel erreicht und jetzt kann ich diese Therapie beenden. Das sollte man aber an der Stelle nicht tun. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Nicht, erstens versucht man dadurch neue Schübe zu verhindern, aber dieser Krebs oder vor dem Krebs schützende Effekt, der ist gar nicht zu unterschätzen. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft für die Patienten, dass sie dann die Therapie, sofern sie gut vertragen wird, und das ist ja bei 99% der Patienten der Fall, sie dann die Therapie auf jeden Fall weiterführen.
Das finde ich doch eine ganz tolle Information zum Ausklang, dass wir den Krebs sozusagen mit konsequenter Therapie vermeiden können. Unser Thema heute war die Colitis ulcerosa. Im Prinzip eigentlich mal die Frage Colitis ulcerosa, was ist das? Und wir haben besprochen, dass die Hauptsymptome der Colitis blutiger Durchfall, Dranghaftigkeit beim Stuhlgang sind, dass die Colitis ulcerosa, obwohl sie eigentlich eine Darmkrankheit ist, aber auch mit Hauterscheinungen und Gelenkbeschwerden einhergehen kann. Das heißt, darauf so ein bisschen achten und diese beim Arzt auch berichten, weil sich die Diagnostik und die Therapie daran orientiert. Die Diagnostik ist relativ straightforward mit Labor, mit Stuhldiagnostik und einer endoskopischen Untersuchung, wo man auch Gewebeproben gewinnt und da kann man ein sogenanntes Staging durchführen, dann weiß man danach A, welche Krankheit hat man genau und B, wie ist der Ausbreitungsgrad, weil je nachdem, wie der Ausbreitungsgrad ist, orientiert sich dann auch die Basistherapie, die bei den meisten Menschen ausreichend ist, um die Erkrankung einzufangen. Und die Basistherapie, das sind entzündungshemmende Präparate vom Typ Mesalazin, die man als Tabletten schlucken kann, aber wenn der Befall sehr lokal ist, die man auch topisch geben kann, also lokal geben kann mit zum Beispiel Zäpfchen einläufen oder schäumen. Da gibt es ganz, ganz viel. Und wenn man sehr konsequent zum Arzt geht, dann kann man auch Krankheitsschübe verhindern und sich Leid ersparen, sich Endoskopien ersparen. Und aus unserer beider Sicht ist der geeignete Ansprechpartner für dieses Krankheitsbild tatsächlich der Gastroenterologe in der Verlaufskontrolle. Wir finden es toll, dass ihr heute dabei wart. Wir bedanken uns für euer Interesse. Wir hoffen sehr, dass ihr was Neues gelernt habt, was ihr für euch oder einfach für das medizinische Umfeld mitnehmen könnt. Und wir sagen einfach bis bald und auf Wiederhören, wenn es das nächste Mal wieder heißt. Herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.